Sarah Wagenknecht und Andreas Babler. Droht eine populistische Gefahr von links? Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. In dieser Audioanalyse will ich wieder mal tagespolitisch auf das Phänomen Sarah Wagenknecht und Andreas Babler eingehen. Beide, wie ihr sehen werdet, sind sehr unterschiedlich und stellen auch unterschiedliche Herausforderungen an das patriotische Lager und die rechtspopulistischen Parteien dar. Die entscheidende Frage, die ich mir und euch stellen möchte und die ich euch hier beantworten möchte aus meiner Sicht, ist, ob diese linkspopulistischen Parteien, Parteigründungen, Parteichefwechsel in Österreich und der BRD eine Gefahr für den Aufstieg der AfD und der FPÖ darstellen könnten. Die AfD bricht einen Rekord nach dem anderen, hat die symbolische Schallmauer von 20% überschritten. Unglaublich wichtig symbolisch, eine ikonische Zahl, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Das Establishment ist schockstarr und die FPÖ hält sich wirklich mit einer großen Ausdauer seit einiger Zeit auf dem Zenit von 28-30%. Wird vielleicht, wenn es so weitergeht, auch deutlicher die 30% überschreiten. Das sind erstmal wirklich großartige Werte. Man kann den jeweiligen Parteichefs nur dazu gratulieren. Allerdings, und ich verweise dazu auf einen Beitrag, der dieser Tage auf der Situation im Netz erscheinen wird, muss man hier auch ein bisschen Wasser in den Wein der Umfragewerte gießen, denn, wie Schiller in Demetrius sagt, man muss die Stimmen wägen und nicht zählen. Und diese rein numerischen Umfragewerte drücken eben noch keine metapolitische Kraft, keine metapolitische Wirkmacht und damit keine reale Macht auf die Entwicklung der Gesellschaft aus. Nur um das zu verdeutlichen, das ist eine ganz zentrale These meiner Kritik des Parlamentspatriotismus. Die Grünen, in Österreich um die 10%, in Deutschland klar abgeschlagen hinter der AfD, die haben einen größeren gesellschaftspolitischen Einfluss, damit einen größeren Einfluss auf Diskurs und Denken, damit einen größeren realen Machtfaktor, als es AfD und FPÖ haben. Und nicht nur deshalb, weil sie gerade in Regierungen sind, sondern auch bevor sie tatsächlich in diesen Regierungen waren. Das ist das Problem an diesen Umfragehochs, aber darum geht es heute nicht gesondert. Gesondert und konkret geht es heute um die Frage, die für uns entscheidende Frage. Kann eine linkspopulistische Wende in der Sozialdemokratie oder die Entstehung einer neuen linken Kraft wie die KPÖ Plus oder der Wagenknecht-Partei eine wirkliche Gefahr darstellen für den Rechtspopulismus, das rechte Lager? Wollen wir zuerst mal das Phänomen des Rechtspopulismus verstehen, so ist es meiner Meinung nach klarsten umschrieben als antiglobalistische Revolution und Revolte, die den Volk Populus vertritt gegen das neue Machtzentrum, die globale Elite, die versucht, den Entscheidungsraum der Nation, des Nationalstaats zu Ungunsten derjenigen, die dort leben müssen, der sogenannten Somewheres, die gebunden sind an einen bestimmten Ort und Raum, die nicht Teil einer neuen internationalen Kaste digitaler Nomaden sind. Zu Ungunsten dieser Leute verschiebt sich das Entscheidungszentrum auf globale Ebene, globale Netzwerke und damit werden die Nationalstaaten demontiert, werden die Wohlstandsfestungen gesprengt, findet eine globale Nivellierung in wirtschaftlicher Hinsicht, Regulierungshinsicht, aber natürlich auch eine globale Nivellierung der Bevölkerung durch Bevölkerungsaustausch und Massenmigration statt. Und das ist der Trend, wer das nicht sieht, der hat Tomaten auf den Augen, globale Bevölkerungspolitik, globale Viruspolitik, globale Klimapolitik, globale Währungspolitik etc. pp. Alles muss in globalistischen Pakten geregelt werden. Und dagegen regt sich ein nativistischer, patriotischer Widerstand, der als Standardpatriotismus auftreten kann, Eurokritik und Eurofrage, der aber natürlich auch als ein identitäres, kulturelles Phänomen ganz besonders stark ist. Und das vertreten die rechtspopulistischen Parteien. Wenn man sich fragt, naja, die sind auf einmal hier Russland-freundliche Putin-Versteher, Corona-Schwurbler, Klimaleugner, Ausländer-Hasser. Ich habe jetzt natürlich die ganzen dämonisierenden Begriffe hergenommen. Wie hängt denn das alles zusammen miteinander? Und darauf ist die Antwort natürlich sehr leicht zu finden. Insofern, als dass in jedem der genannten Themenbereiche die Position von FPÖ, AfD, Gegenöffentlichkeit, Bewegung, die antiglobalistische ist und diejenige ist, die sich gegen den Mainstream der westextremen Presse richtet. Und ja, ich weiß, das wird jetzt vielleicht einige wurmen, die hier pro-ukrainische Nationalisten sind, also auch den liberalen Westen ablehnen, aber in diesem Fall und in diesem Konflikt eben auf Seite der Ukraine sich wiederfinden. Da gibt es ja einige, so vor allem im altrechten Lager. Aber es ist nun mal so, dass die globale westliche Elite, die Personalunion, auch die globale Genderpolitik, Globo-Homo, Klimapolitik, Enteignungspolitik, Viruspolitik vorantreibt, exakt dieselben sind, die jetzt auch in diesem Konflikt eben antirussisch und pro-ukrainisch auftreten. Das ist ein Fakt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der jetzt für die Ukraine ist, deshalb auch zugleich für Drag Queen Storytimes und für diese ganze Degeneration ist. Da habe ich selber vielleicht auch hin und wieder über die Stränge geschlagen, wenn ich da Parallelen gezogen habe, vor allem da, ja, getriggert, ausgelöst durch seltsame Tanzvideos, wo Zelensky in Strapsen herumhüpft. Gut, jeder, glaube ich, hat schon mal ein bisschen übertriebene Dinge gepostet, aber de facto ist meiner Meinung nach der rote Faden, der erklärt, warum die rechtspopulistischen Parteien auch hier eher das gängige Narrativ kritisieren, dasjenige, dass sie den Globalismus ablehnen und damit logischerweise auch eher für eine multipolare Welt der vielfältigen Entscheidungszentren eintreten und auch klar erkennen, dass natürlich einerseits die Ukraine hier ihre nationale Souveränität und Identität verteidigt, aber das auf eine Art und Weise tut und auch nur selektiv deshalb konkret vom Westen unterstützt, um einen tatsächlich machtvollen Entscheidungsraum, antiglobalistischen Entscheidungsraum, nämlich Russland, zu schwächen oder im besten Fall nach westlicher Sicht aufzusprengen. Denn wenn es den Amerikanern, dem Westen oder auch irgendwelchen Ethnopluralisten um nationale Selbstbestimmung gehen würde und nur darum gehen würde, ist halt nicht einzusehen, warum man sich nicht mit demselben Werf um die Leute im Jemen, um die Kurden etc. gründet oder andere Staaten, Tibet, Taiwan, mit demselben Wert verteidigt. Aber das ist ein kleiner Schlenker jetzt wieder auf Geopolitik und Ukraine-Krieg, worum es mir eigentlich geht. Gottes Willen, ich hole hier lang aus. Ja, ihr wisst, was es ist. Ihr kennt die Audioanalysen, ihr hört sie euch an. Ich meandere nun mal manchmal in den Audioanalysen und nach diesem Abstecher, nach diesem Detour, werden wir uns jetzt dem Hauptthema zuwenden, nämlich der Frage, ob das Populismusmonopol der patriotischen Antiglobalisten in Gefahr gebracht werden könnte durch einen linken Kandidaten, der Linkspopulismus betreibt. Was ist Linkspopulismus? Linkspopulismus, darunter versteht der Mainstream, und ich übernehme jetzt einfach mal das Verständnis, ein sehr schematisches Poltern gegen die Reichen, eine Neiddebatte, die versucht, ökonomische Ungleichheiten durch Enteignung, Wegnehmen von Geldern, nicht von Bevölkerungsgruppen, sondern von bestimmten Klassen zu befeuern. Das wird Populismus genannt, weil sogar linksliberale Ökonomen, sogar Marxisten erkennen, dass das nicht ein Unfug ist, Tropfen auf dem heißen Stein ist, volkswirtschaftlich sogar auch schädlich ist, wenn man auf diese plumpe Art und Weise agiert, weil man damit Vermögen, Unternehmer aus dem eigenen Land verjagt. Das Problem ist, das hat Zifferle perfekt beschrieben, der Nationalstaat hat einen immer kleineren Raum, auf den er wirklich politisch zugreifen kann aufgrund der Globalisierung und der Deterritorialisierung des Geldes und der Wirtschaft. Aber zugleich braucht er immer mehr Geld. Und was er dann macht, ja, was konkret diese ganzen Sozialisten machen, ist mit ihrer tollen Rhetorik, ja, enteignet die Reichen, während George Soros sie finanziert. Was sie dann machen, ist, sie enteignen den Mittelstand. Sie enteignen den Mittelstand und sie enteignen diejenigen Unternehmer, die das Land noch am Leben gehalten haben und nicht reich und agil genug sind, um sich vor ihren suizidalen Enteignungspolitiken zu flüchten. Das auch nur am Rande, ein kleiner ökonomischer Schlenker, nachdem wir schon einen geopolitischen unternommen haben. Aber natürlich kann es sein, dass dieser Linkspopulismus, der natürlich in einer Phase der Krise, eine Phase des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, sehr viele Nerven trifft, es kann sein, dass dieser Linkspopulismus durchaus mit gewissen Erfolgen rechnen kann. Und die Taktik von Babel habe ich bereits in einer anderen Audioanalyse beschrieben. Hört sich hier an, wenn ihr das genau wissen wollt. Ich reiße sie nur kurz an. Die Taktik von ihm ist, wir reden nicht mehr über Identität, Migration, Kulturfragen. Wir reden nur mehr über wirtschaftliche Fragen. Wir zwingen quasi der Gesellschaft unser wirtschaftliches Thema auf. Und in diesen wirtschaftlichen Fragen reden wir extrem simpel, einfach populistisch, dass alle Leute es verstehen. Und haben die Botschaft, den Reichen Geld wegnehmen und es den Armen geben. Und mit dieser Botschaft vereinen wir die Armen oder die Arbeiter, egal welcher Herkunft, welcher Kultur, in ihrem Klassenbewusstsein gegen die da oben und gegen die Reichen. und schaffen damit eine Legitimationsbasis, eine Mobilisierungsbasis für tatsächlich marxistisch-sozialistische Reformen. Das ist so im Wesentlichen der Gameplan von Babler, Strobl, Miesig und Co. und den ganzen Linksliberalen in Österreich. Und das vermuten einige, könnte auch das Konzept und könnte auch der Plan einer Wagenknecht-Partei werden. Schauen wir uns das mal die Lage an. In Österreich ist Babler jetzt Parteichef. Nach dieser Blamage am Parteitag ist es endgültig klar. Er hat gestern die neue SPÖ vorgestellt, Außenseiter an die Spitze geholt, was sehr klug ist, weil er damit loyale Leute hat, die noch nicht in Seilschaften vernetzt und eingebunden sind. Gefeiert wurde symbolträchtig am Würstelstand. Und in Deutschland hat die Linke jetzt endgültig gesagt, dass Wagenknecht ihr Mandat zurücklegen soll und dass die Linke als Partei eine Zukunft ohne Wagenknecht. Das wurde im Parteitag der Linken beschlossen von der Mehrheit. Dagegen regt sich auch Kritik. Es gibt zahlreiche in der Linkspartei, die völlig zu Recht sagen, dass, ich zitiere, ausgerechnet jene, die ihr Mandat Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine und andere verdanken, nun fordern, dass Wagenknecht ihr Mandat zurückgeben soll. Das sei absurd. Und tatsächlich, der Erfolg, den die Linkspartei bei Wahlen hatte und den sie bei Umfragen noch hat, in gewissem Ausmaß, den verdankt sie sehr, sehr stark der bekannten und beliebten Persönlichkeit Wagenknecht, aber auch solchen Linkspopulisten wie Oskar Lafontaine. Weiteres Zitat, Zaklin Nastic, dieser Parteivorstand hat fertig, die beliebteste linke Politikerin vor die Tür zu setzen, ist nicht nur völlig verantwortungslos, sondern hat etwas von politischen Geisterfahrten. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Hier revoltiert eine ideologische Priesterkaste der LGBTQ, des Transatlantizismus, des Kulturmarxismus. Ja, ich habe es gewagt, ich habe es gesagt. Leite das gerne an Marvin Timotheus Neumann, Benedikt Kaiser und Konsorten weiter. Ich bleibe bei diesem Begriff, wenn ich ihn auch sehr speziell verstehe. Die haben es jetzt geschafft und haben Wagenknecht mit diesem Beschluss aus der Partei buxiert. Die Begründung allerdings ist auch verständlich. Wagenknecht denkt offen darüber nach, ob sie nicht eine eigene Partei gründen soll und will 2025 auch nicht mehr für die Linke antreten. Sprich, warum sollte man sie dann noch in einer Partei lassen, der sie ja sowieso höchstwahrscheinlich Konkurrenz machen wird. Es ist also durchaus wahrscheinlich, es wird sich sehr bald zeigen, ob Wagenknecht wirklich eine linkspopulistische Partei gründen möchte. Das wäre hochinteressant und hier würde ich auch tatsächlich eine gewisse Gefahr für die AfD sehen, kurzfristig, langfristig aber auch eine Chance für die AfD sehen. Denn Wagenknecht wäre die einzige, der ich wirklich zutrauen würde, eine authentisch, wirklich linkspopulistische Partei aufzubauen, die tatsächlich auch erkennt, dass eine wirklich ehrliche Linke, die tatsächlich auch ganz unnational und unethnisch, überhaupt nicht auf Völker bezogen, die Arbeiterklasse im Lande fördern will, antiglobalistisch auftreten muss, denn der Nationalstaat und die nationale Solidargemeinschaft, die nationale Homogenität, der Halt der Grenzen und der Schutz des Arbeitsmarktes vor Eindringen billiger Arbeitskräfte, all das ist untrennbar miteinander verbunden. Daher auch der kolossale Verrat der Sozialisten, der Beutesozialisten und der Islamo-Gauchists, also der Islamo-Linken, massenhaft billige Arbeiter zu importieren, denen dann das Geld der Reichen zu versprechen, um sie nach billigster Lumpenproletariat-Manier aufzustacheln, in einem Kampf, der am Ende nur den Nationalstaat wirtschaftlich ruinieren wird. Ein verantwortungsvoller linker Politiker müsste klar sagen, dass selbstverständlich der Arbeitsmarkt, die heimischen Arbeiter, die Solidargemeinschaft vor Massenmigration zu schützen ist. Und er würde wie Hannes Hofbauer argumentieren, dass die Migration letztlich auch etwas ist, das natürlich globalen Eliten und globalen Konzernen dient und die Position aller Arbeitnehmer, sowohl der Einheimischen als auch der Einwandernden, immer wieder zunehmend weiter und weiter verschlechtert. Es kommt natürlich von ungefähr, dass die ersten Gastarbeiter-Anwerbeabkommen von CDU und Co. vorangetrieben wurden, um die Position der Unternehmer und der Wirtschaft zu stärken und die Arbeitnehmer zu schwächen. Die Sozialisten waren dann allerdings diejenigen, die aus den Gastarbeitern dann auch Wähler, ethnisch importierte Wähler machen wollten. Der erste, der das machte, war Tony Blair. Die Dokumente, in denen dieser Plan von Labour besiegelt wurde, mit Multikulturalismus eine ewige Mehrheit aufzubauen, der ist erst vor kurzem geleakt worden. Eine solche authentisch linke Position, eine linke Migrationskritik, wenn sie von einer Partei und Bewegung vertreten werden würde, könnte tatsächlich der FPÖ und AfD gefährlich werden. Aber indem sie der FPÖ und AfD schaden würde, würde sie metapolitisch der Reconquista insgesamt nützen, weil damit Migrationskritik an sich in einer entscheidenden Facette der ökonomischen und moralischen gestärkt würde. Also der Verlust der Wählerstimmen von AfD und FPÖ würde sich fast direkt ausdrücken in einer Verschiebung des Overton-Fensters nach rechts. Das sage ich jetzt mal ganz grob. Das könnte man natürlich auch ausdifferenzieren. Ich glaube aber, eine authentisch migrationskritische und damit auch teilweise identitäre linke Migrationskritik, das wäre etwas, mit dem man auch arbeiten und kooperieren könnte. Schnittmengen. Da wäre eine echte ideologische Querfront möglich. Aber das ist halt extrem unwahrscheinlich, dass so etwas entsteht. In Österreich ist es schon abgehakt. Doskozil wäre noch eher in diese Richtung gegangen, wenngleich er das auch nur oberflächlich getan hätte. Ein Schilf Kurz, also ein roter Sebastian Kurz wäre geworden, ein roter Blender. Aber Andreas Babler will das gar nicht tun. Andreas Babler ist für Masseneinbürgerung, für Ausländerwahlrecht, Massenmigration. Andreas Bablers Plan, den Frau Strobel immer wieder auf Twitter ausplaudert und seine Haltung zur Migration ist, einfach gar nicht über Migration zu reden. Nicht über Migration zu reden, das Thema auszuschweigen und ausschließlich wie so ein Papagei die eigenen peinlichen sozialistischen Neidphrasen zu wiederholen. Eat the rich in Dauerschleife. Das, lieber Babler, liebe Frau Strobel, wird natürlich nicht funktionieren, vor allem dann nicht, wenn wir uns in der blutigen Phase des Bevölkerungsaustauschs befinden und von Annecy bis Berlin hin und wieder zurück in jedem Freibad einen Ausraster, eine Eskalation nach dem anderen erleben werden. Hier einfach nichts zu sagen, das ist vielleicht klug, wenn man nichts zu sagen hat, wie Babler, aber es wird letztlich das Interesse der Wähler langfristig schlicht nicht befriedigen. Punkt. Es ist einfach so, damit kommt man nicht durch. Eine sehr, sehr dumme Strategie. Babler wird also meiner Meinung nach maximal ein linksliberales Lager einigen können. Die einheimische Arbeiterklasse wird er nicht ansprechen. Die migrantischen Wähler werden ihn nach wie vor nicht aus Klassenbewusstsein wählen, sondern schlicht und ergreifend, weil er ihnen die meisten Vorteile verspricht. Aber da muss er bereits schon konkurrieren mit Liberalen, mit Konservativen, kurz mit jedem, der die Migranten für ihre Stimmen besticht. Ich glaube, dass von Babler hier keine Gefahr droht. Und ich verweise nochmal auf meine Audioanalyse, wo ich auf Babler eingehe. Babler wird gutes Marketing betreiben. Das beginnt schon mit der Partei Feiern Würstelstand. Er wird versuchen, sich so ein Austropop-Image zu geben. So der gerade, aufrechte Michli und Sozialist, der es zu was braucht hat. Und der Versuch, ihn zu dämonisieren, zum Beispiel, dass er auf seinem Weinbau Weine nach Che Guevara benannt hat, der wird nicht aufgehen. Denn das Wählerpotenzial und Klientel, das er anvisiert, die alten, linken Sozialisten, sozialistischen Funktionäre, die Wähler der Sozialdemokratie, die Linksliberalen, die Antifas, die finden das eher leiwand. Aber Babler kann damit nicht den klassischen Österreicher, der rechts der Mitte, migrationskritisch, traditionsbewusst ist, konservativ ist, in Jugendstudien kommt raus, dass auch viele Jugendliche in die Richtung tendieren, den kann Babler schlicht nicht mit Schweigen ansprechen und diese repetitive Schleife des Sozialneids und Eat the Rich wird auch langfristig nicht greifen. Dafür wird ein gutes Marketing haben. Babler werden jetzt jede Woche sehen, auch begleitet von der linksliberalen Presse, die aus Babler den Anti-Kickl machen möchte. Ja, Babler repariert eine alten Pensionistin die Waschmaschine. Babler steht vor den Werktoren, wo viele Leute entlassen werden und teilt warmes Essen, Gulasch und Leberkässemmel aus und geht danach mit den Leuten trinken. Und all das kann Babler recht gut, denn er fühlt sich in der Rolle wohl, sprich er ist auch eine dankbare Figur für diese Marketing-Kampagnen und er wird als Kümmerer auftreten und wird quasi das machen, was die KPÖ Plus in Salzburg und Graz gemacht hat, nur auf Bundesebene und mit einem größeren Wahlkampfbudget begleitet von zahlreichen Kameras. Das wird ihn zum Star machen, die Umfragewerte werden emporschießen, er wird als Retter der Sozialdemokratie gefeiert werden, wird gehypt werden, die linksliberale internationale Presse wird ihn zum neuen Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, Shooting Star des linken Lagers machen, es wird Montagen geben, wie Che Guevara auf T-Shirts ist und so weiter und so fort. All das wird passieren, aber ich sage euch eins, es wird nicht dazu führen, dass er in Österreich an die Spitze gerät. Er wird einfach die Sozialdemokratie in ihrem klassischen Wählerpotenzial wieder steigern. Und ich nehme an, dass er das linke Lager einigen wird, was auch zu Lasten der Grünen der Neos sogar und vor allem der KPÖ gehen könnte, die mit einem Babler an der SPÖ-Spitze als Kraft wahrscheinlich abgeschrieben ist. Aber eine echte Konkurrenz, eine linkspopulistische für die FPÖ, halte ich mit Babler für sehr unwahrscheinlich. Aber gut, man wird sehen, was kommen wird, wenn das wirklich auf einmal sich derartig migrationskritisch, authentisch migrationskritisch nach einem Hannes Hofbauer orientiert und einer Wagenknecht, dann würde ich das zurücknehmen. Wenn das eine NATO- und EU-kritische Linie verstärkt und auch geopolitisch im Bereich der Klimapolitik, im Bereich der Gender-Ideologie kritische Aussagen tätigt, wie das Wagenknecht am laufenden Band macht, auch dann würde ich diese Analyse noch einmal revidieren. Kommen wir jetzt zu Wagenknecht. Das Thema für Österreich ist damit für mich, ich weiß, ein bisschen kurzfristig, aber doch abgehakt. Wie wahrscheinlich ist eine Wagenknecht-Partei, die der AfD dann schadet? Ich muss ehrlich sagen, im Moment halte ich es für nicht so wahrscheinlich. Warum? Mir kommt vor, dass einer derartigen Partei einfach das Potenzial fehlt. Wagenknecht ist eine Figur und als solche, auch als Projektionsfläche, gibt es ein großes Wählerpotenzial für sie. Es gibt ja regelmäßig Umfragen, Wagenknecht-Partei, wie beliebt wäre die im Osten, weil das, was sie vertritt, ist durchaus etwas, das auf Resonanz stößt. Und da hat auch Kaiser völlig recht mit seinem solidarischen Patriotismus. Die AfD muss das erkennen, muss sagen, okay, wenn eine Wagenknecht-Partei so viel Stimmen bekommen würde und auch der AfD so viele Stimmen wegnehmen könnte, warum ist das der Fall? Liegt das am Gesicht von Wagenknecht, an ihrer Ausstrahlung? Teilweise ja. Liegt es vielleicht auch in ihren Botschaften? Können wir vielleicht auch diese Botschaften ebenfalls auf eine gewisse Art und Weise aussenden und ausstrahlen, um davon zu profitieren? Also die AfD sollte sich daran durchaus ein Beispiel nehmen. Ohne jetzt nationalbolschewistisch zu werden, will ich nur hinzufügen, bevor die Leute das in den falschen Hals kriegen. Aber der entscheidende Punkt ist, kann Wagenknecht überhaupt eine bundesweite Partei aufbauen? Und das bezweifle ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bezweifle es. Warum? Um eine Partei aufzubauen, brauchst du halt eben nicht nur eine Spitzenkandidatin, die beliebt und bekannt ist, ein Gesicht, sondern du brauchst auch einen Parteiapparat, du brauchst Strukturen, du brauchst Leute, die für dich laufen, du brauchst Leute, die das Prozedere kennen, Leute, die bereit sind, diese ganze Vereinsmeierei über sich ergehen zu lassen, durchzuhalten, du brauchst jugendliche Idealisten, die sich mit Social Media auskennen. Und da gibt es im linken Lager einfach keine. Es gibt keine authentische, junge, idealistische, linke Bewegung, die diesen Wagenknecht-Kurs vertritt. Es gibt da vereinzelt Leute, viele von denen sind dann auch schon eher AfD-affin und offen und ärgern sich darüber, dass Wagenknecht sich so abgrenzt. Ich persönlich wage zu behaupten, dass wenn Wagenknecht sich dem Querdenker, Schwurbler und rechten Lager öffnen würde, dass er innerhalb von kürzester Zeit eine Basisbewegung hätte, wo sehr viele Querdenker, Freie Sachsen, Patrioten, vielleicht sogar ein paar Identitäre dabei wären und ihr dann genau diese Struktur- und Basisarbeit machen würde, die sie braucht. Aber dann wäre es natürlich auch eine rechte Partei, eine rechtssozialistische Partei, ja, eine linkspatriotische Partei. Vielleicht klingt das schöner und weniger aggressiv. Aber wenn die Wagenknecht versucht, im linken Lager Leute zu kriegen, die diese Strukturen aufbauen, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ich meine, was gibt es da? Es gibt den Bijan Tavassoli, es gibt den Tom Radke. Das sind alles strahlende Figuren, die gerade aufgrund ihrer Seltenheit und Einzigartigkeit so bekannt sind und so hervorstechen, aus dem linksliberalen Einheitsbrei, und ansonsten hast du halt, ist die Linke komplett durchseucht von diesem kulturmarxistischen, identitätspolitischen Wahnsinn, LGBTQ, Trans, Turf Wars, die Leute wissen gar nicht mehr, welches Geschlecht sie haben, und natürlich alle hochukrainisch, solidarisch, transatlantisch angehaucht, eigentlich blamabel für eine Partei wie die Linke. Und vor allem auf der Straße, die Terrorfraktion des linken Lagers, die Antifa, ist nach den Kriegen zwischen Anti-Imps und Anti-Deutschen, die letztere mutmaßlich auch durch westliche Gelder und Geheimdienstengagement für sich entschieden haben. Diese Antifa ist stramm anti-deutsch, stramm globo-homo, transenorientiert, pro-ukrainisch, pro-westlich, pro-transatlantisch. Das ist die Terrorfraktion auf der Straße, und bereits jetzt musste eine linke Kandidatin sogar mit Migrationshintergrund, die sich hinter Sarah Wagenknecht gestellt hat, diese bittere Medizin kosten. Die Antifa hat kurzerhand die linke Parteizentrale, das linke Parteibüro, wo diese Dame residiert, angegriffen und vandalisiert. Ein Vorgeschmack auf die Hammerbandenbehandlung, die Antifas offenbar nun auch Wagenknecht und Co. zukommen lassen. Man erinnert sich an die Angriffe auf FDP-Büros, die Sprengung von FDP-Sitzungen, als sie es gewagt haben, sich von der AfD wählen zu lassen in der Causa Kemmerich. Also die Terrortruppe der Antifa, die droht auch schon, die winkt auch schon mit dem Zaunpfahl jenen gegenüber, die es auch nur wagen, in Betracht zu ziehen, einen Wagenknecht-Kurs zu unterstützen. Wie soll also Wagenknecht Wahlstände organisieren? Wie soll sie eine Bewegung aufbauen in und aus dem linken Lager, wenn das einen neuen linken Bürgerkrieg zwischen Anti-Imps und Anti-Deutschen heraufbeschwören würde, in dem die Anti-Imps katastrophal untergehen werden? Schon damals, als ein Max Damage aus der linken Szene rausgeekelt wurde, mittlerweile jetzt beim dritten Weg, vor ein paar Jahren, als dann kollektiv die Linken den Jugendwiderstand fertig gemacht haben und für Macho-Gehabe ausgewiesen haben. Mittlerweile hat sogar die Hammerbande ihren eigenen Aussteiger, den sie wegen toxischer Männlichkeit rausgeschmissen hat. Ja, schon damals standen diese klassischen, proletarischen, antiimperialistischen Linken auf verlorenen Posten. Umso mehr tun sie das heute. Ich würde mich vom Gegenteil überraschen lassen, nicht gerne, weil das wirklich eine Konkurrenz wäre, aber es würde mich wirklich überraschen, wenn etwas derartiges möglich wäre. Im Moment wirkt auf mich Wagenknecht wie eine Spitzenkandidatin ohne Partei, wie eine Anführerin ohne Bewegung, wie ein Häuptling ohne Indianer. Und ich glaube, dass im linken Lager etwas derartiges aufzubauen sehr schwierig ist. Ein Beispiel war ja schon die große Aufstehenbewegung mit zigtausenden Unterschriften, digital ein Riese, in der Realität ein zerstrittener Zwerg. Man wird sehen, ob es hier geschickte Campaigner gibt, die eine Wagenknecht-Partei aufbauen können. Wenn das der Fall ist, dann sehe ich hier auch, anders als bei Babler, wirklich eine populistische Konkurrenz für die AfD, die aber wiederum, und das ist das Positive, diese Audioanalyse eine einzig große weiße Pille, letztlich auch der AfD helfen würde, da sie von links das Parteienspektrum auflockert und einen Partner erzeugt, mit dem man partiell eventuell zusammenarbeiten kann, mit dem man aber auf jeden Fall Themen entdämonisieren und normalisieren kann. Denn wenn die AfD dann Anträge stellt gegen Massenmigration, gegen Bevölkerungsaustausch und die Wagenknecht-Partei sich zwar davon distanziert, aber einen Antrag stellt, der fast gleichlautend ist und auch Migrationsbeschränkung will, dann führt das dazu, dass insgesamt langfristig das Thema entdämonisiert und normalisiert wird. Sprich, die Zeichen stehen gut. Ich mache mir keine Sorgen mit Babler. Das soll ruhig weitermachen, das soll die Strobel zur Kommunikationschefin machen, den Misik zum PR-Chef, den Kit Becks zum Kommunikationsberater, die Frau Krusch, ich glaube Sonja Krusch heißt sie, zum Testimonial für alle Wahlplakate. Das wird großartig werden, da freue ich mich schon sehr darauf, das wäre genial. Und was Wagenknecht betrifft, ja, beobachte ich so mit einer gewissen Sorge, zum Teil aber auch wohlwollend, aber letztlich ganz tiefenentspannt, was sich in der deutschen Linken tut. Damit ist die Audioanalyse beendet. Sie wurde viel zu lang, auch aufgrund des Meanderns. Ich hoffe, sie war trotzdem interessant für euch. Und ich möchte mich herzlich bedanken an der Stelle bei allen Leuten, die meine analytische Arbeit, meine journalistische Arbeit ganz explizit durch finanzielle Unterstützung weitertragen und damit das, was ich tue, ermöglichen. Wenn euch diese Audioanalysen gefallen, wenn sie euch irgendwas gegeben haben, wenn ihr haben wollt, dass ich damit weitermache, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf den Link klickt in der Beschreibung auf Telegram oder sonst wo und dann mit wenigen Klicks Unterstützer werdet, kriegt auf MS Live Plus auch jede Menge exklusive Inhalte und vor allem das gute Gefühl, dass ihr meine Aufklärungsarbeit unterstützt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.